Einen wunderbaren Sonntagabend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tore. Schön, dass Sie mit dabei sind, dass Sie den Sonntagabend gemeinsam mit uns ausklingen lassen. Und wir haben heute eine Ausgabe vorbereitet, die sich vor allem mit der Wiener Austria beschäftigt. Die Veilchen stecken ja tief in der Krise und wir wollen versuchen herauszuarbeiten, wo denn die Gründe dafür liegen könnten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast hier haben, der lange bei der Wiener Austria gespielt hat, auch in der Akademie tätig war. Dann war er eine Zeit lang Co-Trainer von Jürgen Säumel, mit ihm Meister geworden, mit Sturm Graz. Und jetzt ist er hier und hat sich Zeit genommen. Wir freuen uns, Michi Madl.
Schönen guten Abend.
Und mir gegenüber mein Kollege Johannes Brandl, Moderator und Sky-Reporter mit Schwerpunkt Wiener Austria. Darf ich das so sagen?
Auf alle Fälle, schönen Abend.
Genau, und direkt aus dem Stadion gekommen?
Ja, auch noch einen kleinen Sprint von der Maske daher eingelegt, deshalb etwas außer Atem. Aber ich habe es vor Manuel Ortlechner geschafft.
Genau, der kommt nämlich auch noch, der Sportdirektor der Wiener Austria, wird dann auch noch dazu stoßen. Der Weg, kein einfacher vom Stadion. Er musste vielleicht auch noch einiges besprechen, Manuel Ortlechner, nach dieser Niederlage. Wir freuen uns, wenn er dann in Kürze dazukommt. Und Sie können natürlich Ihre Fragen stellen. Es sind schon einige bei uns angekommen in der Redaktion. Wir werden die natürlich dann auch einfließen lassen. Und an die beiden Herren, beziehungsweise auch an Johnny, vielleicht gibt es auch eine Frage an dich.
Ich freue mich drauf.
Weiterleiten. Beginnen aber mit Michi Madl. Michi, mit ein wenig Abstand. Wie gesagt, Sie haben ja dazwischen schon einiges gemacht, seitdem Sie bei der Wiener Austria waren. Aber trotzdem, wenn Sie das jetzt sehen, wie es in den letzten Wochen bei der Wiener Austria wieder einmal drunter und drüber geht, wie sehr berührt Sie das dann schon noch auch?
Ja, natürlich führt man mit. Ich kenne ja doch einige Spieler noch aus der Mannschaft, können einige aus dem Büro kennen das Trainerteam. Also natürlich führt man mit, wenn es in so einer Phase, wie es jetzt ist, wenn sie da drinnen stecken. Ganz schwierig noch so ein Saisonstart. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass sie, wenn sie die Kräfte bündeln und alle in eine Richtung denken, dass sie da wieder rauskommen.
Ja, aber weil Sie es ansprechen, das ist ja bei der Austria immer so ein Thema, dass vielleicht eben nicht immer alle an einem Strang ziehen und es unterschiedliche Richtungen gibt, unterschiedliche Vorstellungen, wie es auch laufen soll. Haben auch Sie das erlebt in Ihrer Zeit?
Ja, ich muss jetzt sagen, es war ja so um die 2020 herum, hat das Ganze angefangen, war keine einfache Zeit mit Corona und so weiter, die finanziellen Probleme. Also ich habe die Phasen schon auch durchgemacht. Ich bin ja beim Spiel dabei gewesen. Ich glaube, es war gegen Wattens zu Hause, wo wir 2-0 hinten waren, noch 10 Minuten und die eigenen Fans haben nach jedem Pass von Innenverteidiger zu Innenverteidiger Ole geschrien. Also das gehört einfach dazu, der Gegenwind, vor allem in so einer Phase. Auf der anderen Seite hat man gesehen, was der Verein bewegen kann, wenn es so wie letzte Saison, wenn es gut läuft, wenn alle wirklich in dieselbe Richtung denken und darauf, glaube ich, sollten sie, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, alle handelnden Personen noch einmal besinnen.
Ja, es geht dann recht schnell in diesem Geschäft. Da werden wir noch dann darauf zurückkommen. Johnny, weil die Fans auch angesprochen wurden. Wir haben da ein paar Bilder auch vorbereitet. Auch heute war es ja so, dass die Fans der Mannschaft im Spielfeld dann den Rücken zugekehrt haben, dass manche sogar um die 75. glaube ich, das Stadion schon verlassen haben. Was hast du atmosphärisch wahrgenommen?
Ja, also die Stimmung aktuell am Verteilerkreis ist, sagen wir mal, schwer angespannt. Haben auch gemerkt, also die Fans wenden sich dann ab. Dann kommt natürlich noch zusätzlich dazu, dass auf der anderen Seite Manfred Schmidt steht, ein absoluter Fanliebling, der schon Michael Wimmers Trainerkarriere bei der Wiener Austria beendet hat. Muss man auch ganz ehrlich sagen, vergangene Saison dann noch den Traum des Cup-Finales beendet hat und in der 65. Minute gab es Manfred Schmidt Sprechchöre im Stadion. Ist jetzt auch eher ein schwieriges Thema. Dann diese ganze Situation, aber ich bin absolut bei Michael Madl. Es geht es einfach darum, dass alle an einem Strang ziehen. Aber das ist genau das Problem bei der Austria. Es sind so viele Menschen mit Einfluss, die so viele Ideen haben. Und am Ende ist es wie am Verteilerkreis. Die Austria fährt im Kreis, fährt im Kreis, fährt im Kreis. Und dann fährt jeder eine andere Ausfahrt runter. Aber keiner fährt dieselbe Ausfahrt runter. Und das ist das Problem bei der Wiener Austria, seit ich diesen Job machen darf, seit 10, 15 Jahren. Es ist immer dasselbe.
Und jetzt ist es ja so, wie gesagt, vor 3 Monaten wäre Stefan Helm mit dieser Mannschaft fast noch Meister geworden. 3 Monate später sprechen wir darüber, dass es vielleicht für ihn jetzt auch eng werden könnte, werden wir dann mit Manuel Ortlechner auch besprechen. Gibt es für so etwas rationale Gründe eigentlich?
Eigentlich nicht. Ich kenne ja Stefan aus Austria-Zeiten noch, war der Videoanalyst damals und dann Thorsten Fink. Schätze ihn als Trainer und als Mensch unglaublich und ich denke nicht, dass der Stefan jetzt innerhalb von 2,5 Monaten, vor allem nach letzter Saison, gesagt hat, na, ich mache jetzt alles anders, gehe das komplett anders an und schauen wir mal. Also Der Stefan wird nach wie vor ein guter Mensch, wird nach wie vor Top-Trainer sein. Also der wird sich in der Hinsicht nicht geändert haben. Woran es dann wirklich hapert, ist jetzt von außen auch schwer zu beurteilen.
Aber wie ist das zum Beispiel als Spieler? Also die Spieler machen ja dasselbe unter dem Trainerteam, was sie in der vergangenen Saison gemacht haben. Es geht ihnen aber absolut gar nichts auf. Also alles, was gefühlt vergangene Saison aufgegangen ist bei der Austria, geht jetzt in die andere Richtung. Was spielt sich da in einem Spieler mental im Kopf, vielleicht auch im Training ab? Wie kriegt man dieses Thema wieder weg?
Ja, die Frage ist, wie die Kabine zusammensteht. Das ist schon eine Frage und ich glaube, der Schmiedi hat es noch ein Spiel angesprochen, dass es ein bisschen schwierig ist in der Kabine. Der Stefan hat ein paar Worte auch gleich an die Mannschaft gerichtet. Und das haben sie ja letzte Saison zum Beispiel extrem transportiert, dieser Zusammenhalt, Fischer. Diesen Zusammenhalt haben sie extrem transportiert letztes Jahr, das haben sie extrem ausgestreut. Und das waren dann trotzdem, glaube ich, diese 2-3%, die sie so erfolgreich gemacht haben letztes Jahr, die vielleicht jetzt abgehen. Kann sein, dass dieser Zusammenhalt, dieses, irgendein Wort haben sie, glaube ich, Ubuntu. Oder, ja. Dass das vielleicht aktuell nicht so der Fall ist.
Wie sehr sind einem auch als Trainer dann irgendwie die Hände gebunden? Wie ist schon herausgekommen, Stefan Helm macht ja vermutlich nicht viel anders. Und das hat er ja auch, glaube ich, schon mal in einem Interview bei dir gesagt. Es ist jetzt nicht so, dass er das Training komplett umgestellt hat oder dass er eine andere Spielweise auf einmal erwartet. Auch der Stamm ist ja grundsätzlich, ich glaube, es sind 9, die immer noch in der Startelf stehen, die es auch letztes Jahr waren. Das heißt, da hat sich ja nicht viel verändert. Inwieweit ist man da dann als Trainer auch irgendwie ratlos? Jetzt haben Sie natürlich mit Jürgen Säumel letztes Jahr, da ist sehr viel aufgegangen, aber gerade im Frühjahr war es ja auch einmal kurz schwierig, wo nicht alles aufgegangen ist. Wo drehe ich dann?
Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Das ist trotzdem von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich. Ich glaube trotzdem, dass es ratsam ist, jetzt nicht alles über den Haufen zu werfen. Also da haben wir ja letztes Jahr eine gute Idee vom Fußball gehabt, hat er nach wie vor diese Saison. Ich bin auch kein Fan von unglaublichen Experimenten mit jetzt Teamarbeiten und was auch immer. Also das ist für mich alles vielleicht kurzfristig okay, aber ich glaube, dass da schon tiefgründiger analysiert werden muss und das machen sie sicher. Sie analysieren jedes Spiel und vielleicht dann trotzdem nur einmal Drago, die letzten 1, 2, 3 Spiele nicht dabei gewesen. Mhm. Riesiger Faktor für mich. Fischi nicht so in der Form, Schlüsselspieler einfach nicht in der Form. Und ich glaube, dass er an sich gar nicht so viel verändern sollte, wahrscheinlich. Natürlich punktuell, aber nicht alles über den Haufen werfen.
Ja. Manfred Schmidt wurde schon angesprochen von beiden Herren. Wir haben mit ihm gesprochen, du warst das, Johannes, und der hat auch was zu Austria zu sagen gehabt. Da wollen wir ganz kurz gemeinsam reinhören.
Ja, also angenehm ist es natürlich nicht. Ich bin jetzt in Hartberg.
Die Manfred Schmidt-Sprechchöre haben Sie aber wahrscheinlich auch wieder mitbekommen in der 65.
Ja, natürlich habe ich das mitbekommen und freut mich natürlich sehr. Das geht ja aufgrund meiner langen Vergangenheit, diesen Verein, der Treue zu diesem Verein. Aber wie gesagt, ich bin jetzt Trainer von Hartberg. Mir tut es natürlich leid für die Spieler, mir tut es leid für den Trainer, weil ich nicht immer glaube, dass ein Trainer nach einem Monat dann ein schlechter Trainer ist, weil er gute Arbeit geleistet hat und jetzt Probleme hat. Deswegen sollte man vielleicht auch andere Dinge mal hinterfragen, woran es liegen kann.
Danke.
Bitte.
Soweit also der Ex-Trainer, der heute mit Hartberg die Wiener Austria geschlagen hat. Was könnte er denn meinen, Johannes, mit diesem letzten Satz, wo er gemeint hat, man müsste vielleicht auch mal andere Dinge hinterfragen, weil es kann ja nicht nur am Trainer liegen?
Ja gut, das ist natürlich die Vorgeschichte von Manfred Schmidt und Jürgen Werner. Wahrscheinlich das, worauf er anspielt. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber Manfred Schmidt kennt diesen Verein natürlich auch in- und auswendig und ich glaube, er geht auch in diese Richtung, dass einfach nicht jeder am selben Strang zieht. Ja, na klar, im Erfolgsfall sind alle beste Freunde und alles ist super, aber sobald einmal der Misserfolg eintritt bei der Wiener Austria, ist es so, dass jeder eine Idee hat und jeder glaubt, er hat die richtige Idee und das ist vollkommen egal, aus welchem Department der jetzt ist. Der eine hat eine super Idee, wie es bei dem funktionieren könnte, der andere hat eine super Idee, wie es bei dem funktionieren könnte. Aber vielleicht soll sich jeder mal auf sein Department konzentrieren und das einmal auf die Reihe bekommen und dann mal das große Ganze im Blick haben, weil darum geht es am Ende. Und ich glaube, Stefan Helm hat es vergangene Woche gesagt, einen Trainer zeichnet ja nicht aus, wie er arbeitet, wenn es gut läuft. Einen Trainer zeichnet er aus, wie er arbeitet, wenn es nicht gut läuft. Weil wenn es gut läuft, Michi, dann glaube ich, das kannst du bestätigen. Also dann ist die Trainerarbeit wahrscheinlich das Einfachste, das Leichteste und das Angenehmste. Aber ein guter Trainer zeichnet sich für mich dann aus, wie kriegt er eine Mannschaft aus der Krise? Und wenn ich nie einen Trainer durch eine Krise gehen lasse, ja, das ist vielleicht das Problem. Und wenn man sich die Trainerhistorie der Austria ansieht, wer war denn länger als 12 bis 14 Monate Trainer im Verteilerkreis? Da sind wir dann schon bei Thorsten Fink und davor Karl Dagsbacher. Und das ist vielleicht einmal ein Thema, das man ansprechen sollte. Sich für einen Weg entscheiden, den durchziehen, und zwar von der sportlichen Leitung ausgehend. Wer auch immer das dann ist.
Gut, dass du die sportliche Leitung ansprichst. Einen Vertreter haben wir jetzt bei uns, Manuel Ortlechner. Danke. Das war ein bisschen stressig, glaube ich, jetzt. Die Anreise auch.
Vor allem, Anreise weniger.
Oder auch das, hauptsächlich das Spiel. Wir haben schon ein bisschen versucht, Gründe herauszuarbeiten, warum es denn bei der Wiener Austria im Moment sehr schwierig ist, nachdem es ja noch gar nicht so lange her ist, dass man um den Meistertitel mitgespielt hat. Wir werden auf all das eingehen. Sprechen wir vielleicht über das, was jetzt vor kurzem passiert ist, nämlich diese Niederlage. Wie sieht Ihr Fazit nach dem Gesehenen jetzt aus, nach diesen 90 Minuten gegen Hartwert?
Ja, es ist schon brutal ernüchternd, finde ich, wenn ich jetzt auf die Tabelle blicke, wenn ich mir denke, dass wir noch 4 Runden so dastehen. Hätte mir das jemand vor 6 bis 8 Wochen, so speziell während der Vorbereitung oder in der Vorbereitung gesagt, hätte ich es gar nicht glauben können, weil gefühlt haben wir versucht, auf dem aufzubauen, was wir, glaube ich, letzte Saison geschaffen haben. Ich glaube auch, wenn man Richtung Transfers blickt, dass man auch da, oder dass uns da der ein oder andere sehr guter Transfer gelungen ist, wo wir gedacht haben, die können uns punktuell auch noch besser machen. Dass es letztendlich jetzt so gekommen ist, dass wir uns im Cup in der ersten Runde verabschiedet haben, dass wir in der Conference League gescheitert sind, in der Quali-Mühle, wenn ich so sagen darf, und dass wir jetzt in der Meisterschaft auf der Tabelle blicke, bei weitem nicht dort sind, wo wir uns erwartet haben, dann muss man dem auch einmal ins Auge schauen. Da gibt es ja nichts zu beschönigen. Ich glaube, dass wir sowieso die Letzten sind, die Dinge beschönigen. Wir sind sowieso sehr, sehr kritischer. Aber dass so kommt, das hätte man natürlich auch nicht gedacht. Aber ich war sehr, sehr lange auch Spieler, immer so wie der Mike natürlich, und es hilft nicht. Manche Dinge musst du auch annehmen. Jetzt braucht es auch, glaube ich, im Verein den einen oder anderen auch Anker, wo sie die Burschen anhalten können, weil ich war natürlich auch in der Kabine in der Halbzeit ja sowieso immer, aber natürlich auch nach dem Spiel. Und da passiert etwas, was oft passiert, und das habe ich auch immer wieder auch erlebt, dass dann ruhiger wird, es wird leiser, man schaut herum, wie verhält sich jetzt jeder. Und glaube ich, jetzt braucht es mal am allerwenigsten Leute, die zweifeln. Und ich glaube, jetzt ist entscheidend, dass wir ja zusammenhalten. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Und dass wir versuchen, die Basics, die es einfach auch braucht im Fußball. Und ich glaube, so kann man auch wieder rausfinden. Und das weiß ich auch aus eigener Haut. Du musst jetzt quasi mit jedem Zweikampf, mit jedem Pass, mit jedem gewonnenen Duell, dass du Pressbälle gewinnst. Du musst die Dinge so weit erzwingen mit einer Brutalität, Kompromisslosigkeit und Konsequenz, dass du quasi das Blatt wieder wendest. Weil die Spiele in Österreich, und das zeigt sich auch jetzt schon seit einigen Jahren, die Liga ist so eng beisammen, die Mannschaften sind alle auf so einem ähnlichen Niveau, dass genau das dann oft den Unterschied ausmacht, dass dann auch in Anführungszeichen Teams, die oft in der Fanmeinung nicht so groß sind natürlich wie andere, dann immer wieder auch den Größeren ein Bändchen stellen. Du musst jetzt quasi zusammenstehen und in einer anderen Konsequenz und Brutalität an die Dinge rangehen. Aber ich glaube, das ist eh allen jetzt klar.
Wieso, was war vor diesem Spiel? Offensichtlich, wenn Sie es jetzt nochmal so explizit ansprechen, nicht allen klar? Weil es ist natürlich so, dass die Krise sich jetzt verschärft hat durch diese Niederlage, aber dass es davor ja auch schon einigermaßen schwierig gewesen ist, nach Cup aus, Europacup aus und nach nur einem Punkt nach 3 Runden, jetzt ist ein Punkt nach 4 Runden.
Das ist richtig. Wir haben uns alle erwartet, dass das mit heute natürlich schon passiert, ist aber nicht passiert. Wir haben auch gewusst, dass wir gegen einen Gegner spielen, der wahrscheinlich eher versucht, über den Block und sehr starkes Umschalten, und das haben sie, glaube ich, auch in der letzten Woche sehr, sehr gut auch gemacht gegen Salzburg, immer wieder auch dir wehtun kann. Ich weiß nicht, wie viele Pässe wir heute auch hatten, wo es aber im Endeffekt dann nicht dazu geführt hat, dass wir klare Torchancen herausgespielt haben. Und mit dem ersten Umschalter quasi haben wir durch einen abgefälschten Schuss wieder Tor hinnehmen müssen. Dass, wenn ohnehin schon die Situation etwas wackelig ist, dass das dann sich auch auf das Spiel übertragen kann, das ist auch nichts Neues. Die Schwere des Trikots bei Austria Wien ist ja auch dadurch gegeben, dass der Verein einfach, du hast viel mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich habe das auch vorher schon versucht herauszuarbeiten, was ich jetzt während dem Schminken gehört habe, dass das einfach auch nicht so einfach ist. Der Verein kann ja in beide Richtungen eine gewisse Wucht natürlich auch entwickeln. Und wenn du bei einem Verein überzeugst, dann sind auch gewisse andere Schritte leichter möglich. Du kommst den Tick leichter ins Nationalteam, wenn du tolle Leistungen bei Austria Wien bietest. Aber umgekehrt kann dir natürlich auch so ein Verein, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Monster irgendwie auch verschlucken. Und da kristallisieren sie irgendwo auch in solchen Phasen so die richtigen Champions-Eckpfeiler heraus. Und jetzt haben die quasi auch gefordert. Der Mike weiß es auch aus eigener Erfahrung. Bei Vereinen dieser Größe, da geht es dann am Ende nicht nur ums Fußballspielen. Da muss man auch eine gewisse Resilienz an den Tag legen, so ein gewisses, ist mir eigentlich scheißegal, was rundherum passiert, ich halte das jetzt aus und gemeinsam gehen wir da jetzt raus. Und da sind jetzt quasi die Führungsspieler unter anderem gefordert, aber natürlich auch die Leute, die rundherum schwirren, egal ob das Trainerteam, das Staff oder auch wir natürlich, dass wir versuchen, sie bestmöglich zu unterstützen, weil Nanona nicht in Phasen wie diesen die Unterstützung natürlich immer weniger wird und du bist immer mehr alleine vom Gefühl her. Und da, glaube ich, braucht es jetzt ja schon die Leute, die sich rausgerissen sind, sagen, ist mir scheißegal, ich bin dieser Anker jetzt, dieser Fels in der Brandung.
Sind Sie ein Anker, Manuel, in der aktuellen Situation? Oder wie versuchen Sie, ein Anker zu sein für die Mannschaft?
Boah, jetzt kann ich natürlich, natürlich bin ich der Fels in der Brandung. Aber wer mich kennt, weiß, ich würde mich eher als Teamplayer bezeichnen. Ich habe aber auch kein Problem damit, vorne wegzugehen. Ich will mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber ich habe solche Situationen als Spieler erlebt. Ich weiß, wie das ist. Ich glaube, dass ich bei aller Emotion, die es immer auch gibt bei diesen Spielen, dass ich immer versuche, auch einmal erstens mal Nacht drüber zu schlafen und dann, dass wir klare, ruhige Entscheidungen auch treffen. Und ich bin auch der Meinung, dass das aktuelle Trainerteam auszeichnet. Das sind alles sehr, sehr vernünftige Personen, die alles wirklich gute Typen auch sind, gute Charaktere, die einen guten Plan grundsätzlich auch haben, weil ich denke, man hat auch letzte Saison gesehen, dass man in einer Phase, wo die Austria in den letzten Jahren einfach auch in wirkliche wirtschaftliche Troubles geraten ist, irgendwann eine gewisse Stabilität hergestellt haben. Ich glaube, das war das Schlagwort für uns auch generell letztes Jahr. Es gibt wieder Stabilität. Und das ist sicher auch dem geschuldet, dass die handelnden Personen immer versucht haben, auch eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Hey, bleiben wir bei unserem Plan, machen wir keine verrückten Dinge, sondern nein, wir vertrauen den Leuten. Und da glaube ich, da würde ich mir schon dazu zählen, ja.
Einer, der auch so ein Anker sein sollte, könnte, ist auch der Präsident Kurt Kollowitzer, weil er eben, wie der Name schon sagt, diesen Verein auch nach außen hin präsentiert, repräsentiert. Mit ihm hat Johannes Brandl heute auch gesprochen vor diesem Spiel. Wir wollen mal eine erste Wortspende daraus hören.
Ja, also ich glaube, man braucht nicht um den heißen Brei herumreden. Wir sind im Cup in der ersten Runde ausgeschieden. Wir sind in der Euroleague, in der Conference League Qualifikation ausgeschieden und haben jetzt nach den ersten drei Spielen einen Punkt. Also es kann und darf niemanden geben hier bei uns im Verein. Ganz egal, ob das im wirtschaftlichen oder sportlichen Bereich ist, der mit dieser Performance zufrieden ist. Und ich sehe das auch als einen ganz, ganz schlechten Saisonstart.
Wie sind Sie denn zufrieden mit der Arbeit der sportlichen Führung bisher?
Ja, ich sage, was verwunderlich ist, wir haben vor 2,5 Monaten bis zum letzten Saisonspiel noch um den Meistertitel mitgekämpft. Wenn alles gut verlaufen wäre, wären wir Meister geworden. Und es ist natürlich schon eine komische Sache, dass 2,5 Monate später so ein Saisonstart, wie er uns jetzt oder wie er jetzt praktiziert wurde, dass uns der passiert ist. Und es muss jetzt schnellstens muss man zusammensetzen, jetzt machen wir die 2 Spiele noch. Dann gibt es Länderspielpause, da muss man die Situation analysieren und auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Also er sollte insofern recht behalten, dass es auch nach 4 Runden nur ein Punkt nach wie vor ist. Jetzt ist so eine länderspielbedingte Ligapause für den Trainer an sich, vor allem wenn es nicht gut läuft, immer eine recht gefährliche Phase. Das wissen alle Beteiligten aus der Vergangenheit. Jetzt hat der Präsident gemeint, nach diesen 2 Spielen, also das heutige und das kommende Woche gegen Altach, muss man, ich nehme an, da zählen Sie dazu, zusammensetzen. Was bedeutet das? Das ist immer so eine schöne Plattitüde, dann setzen wir uns zusammen und reden schön.
Oder setzen wir sich sogar früher zusammen? Nach heute?
Nein, es ist völlig normal. Aufgrund des Bundesliga-Rahmenterminplans sind einmal grundsätzlich in der ersten Phase der Meisterschaft schon einmal 3 Pausen zum Analysieren vorgegeben. Es gibt die Länderspielpause im September. Entschuldige, die länderspielbedingte Ligapause. Ich hab schon gelernt, Thomas, ihr müsst beide selber schmunzeln drüber. Es gibt im September eine, es gibt im Oktober eine Pause und es gibt die Novemberpause. Ich bin ja selber grundsätzlich jemand, der sagt, man sollte mal die ersten Pflichtspiele absolvieren und ein erstes Fazit, ja, Nanona nicht, lässt sich mal ziehen im September. Und so ist das auch, glaube ich, gemeint gewesen. Wir analysieren ohnehin jedes Spiel, aber da kannst du mal ein erstes Fazit ziehen über Ligastart. Unabhängig jetzt vom Ergebnis nächstes Wochenende ist der Saisonstart Nanona nicht schlecht. Da brauchen wir gar nicht drüber rum. Es gibt ja auch überhaupt niemanden, der versucht, etwas schön zu reden. Nur es bringt auch nichts, wenn man permanent so den Teufel an die Wand malt, weil immer auch die Hoffnung mitschwingt, dass du quasi mit einem Spiel quasi den Turnaround schaffst, weil, wie schon vorher erwähnt, die Spiele einfach brutal eng beisammen sind. Nur du bist einfach unter der Woche irgendwo, oder du kannst versuchen mitzuwerkeln, aber sobald der Anpfiff passiert, bist du am Ende des Tages Passagier und ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, da können dann noch so viele Leute draußen die Daumen drücken, am Ende ist an den 11 Spielern, die dann quasi diese Bürde irgendwo auch mittragen müssen, diesen Bock wieder umzustoßen. Und ich werde auch nicht locker zu erwähnen, wir versuchen sie bestmöglich zu unterstützen, zu bestärken, in Phasen, wo es etwas wackeliger ist, zu sagen, hey, das wird wieder, aber ihr müsst eures dazu beitragen. Und es hilft überhaupt nichts, in irgendeine Opferrolle zu gehen, sondern du musst einfach in jedem Zweikampf versuchen, dem Mitspieler, dem Gegenspieler, den Leuten da draußen, den Journalisten, eine Botschaft mitzugeben. Und das ist quasi jetzt auch die Message wahrscheinlich fürs nächste Spiel. Das musst du dir von Montag bis Freitag erarbeiten, dass du quasi versuchst dann mit dem Ergebnis nächste Woche diesen Bock wieder umzustoßen.
Aber um zu den Aussagen vom Präsidenten nochmal zurückzukommen. Jetzt hat der Stefan Helm vorher auch gesagt, das weiß nicht, ob Sie das hören konnten, aber im Interview, er spürt die Rückendeckung grundsätzlich, die volle Rückendeckung. Hat das jetzt so für Sie geklungen, wie wenn die volle Rückendeckung für den Trainer und in weiterer Folge vielleicht auch für die sportliche Führung noch da ist?
Ja, also ich hätte jetzt nichts Gegenteiliges daraus gehört. Ich bin auch keiner, der da versucht, zwischen den Zeilen irgendwelche negativen Dinge rauszunehmen, weil da bin ich viel zu viel Zweckoptimist dafür. Viel entscheidend ist einfach die handelnden Personen, die aktuell da gerade, egal ob sie in der Führung sind oder im Staff sind, die geben alles. Das haben sie. Ich drehe jetzt einmal die Zeit ein bisschen zurück. Das war im April genauso, wie es jetzt ist. Also es macht ja niemand von den handelnden Personen jetzt irgendetwas anders wie im April. Jetzt ist die Frage, ja, weil jetzt quasi auch diese Delle ist, die überhaupt niemandem bei uns schmeckt, jetzt müssen wir alles verändern. Ich habe auch ein Kind großzuziehen, da gibt es ganz viele Dellen. Jetzt kann ich mir auch dann die Frage stellen, soll ich permanent meinen Führungsstil Richtung verändern oder sage ich, nein, ich habe eine gewisse Art und Weise und ich vertraue meinem Weg und so, glaube ich, würde ich es auch jetzt in etwa angehen.
Ja, das hört sich
wenn wir das Gefühl haben, wenn wir das Gefühl haben, es geht aber nicht mehr, ja, dann muss man eh was verändern. Aber dazu muss man mal runterkommen, die Emotionen rausnehmen. Das ist ja die größte Gefahr, dass eben die Emotionen quasi einen in einem Strich schlagen. Und dann kann man analytisch das analysieren. Stand jetzt, glaube ich, es ist niemand happy, aber ich habe nach wie vor das Gefühl, und ich war auch bei der Ansprache vom Trainer in der Kabine natürlich dann auch mit dabei, weil ich glaube, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass man noch über das Spiel kurz redet, bevor man die Spieler dann auch rauslässt und entlässt. Und das war aus meiner Sicht weiter sehr, sehr zuversichtlich, weil nochmal, die Art und Weise, wie wir versucht haben, letztes Jahr mit den handelnden Personen eine Stabilität reinzubringen, die unterscheidet sich von der aktuellen Handlungsweise eigentlich um gar nichts.
Das hört sich ja zwar alles sehr schön an, Manuel, was Sie das sagen, aber Sie kennen die Austria auch. Haben Sie das Vertrauen, dass alle ruhig bleiben im Verein? Es ist natürlich klar, dass der Sportvorstand Jürgen Werner den Trainer bestellt und am Ende er der ist, der auch einen Trainer entlässt. Das kennen wir aber auch die aktuelle Situation. Fans sind unzufrieden mit Jürgen Werner, weil nicht getrennt wird zwischen Sportvorstand und Investor. Der sportliche Erfolg ist auch nicht da. Sportvorstand ist in der Kritik. Der Präsident ist mit dem Saisonstart nicht zufrieden. Der Wirtschaftsverantwortliche ist nicht zufrieden, weil nicht genug Spieler verkauft werden. Zu dem Preis, den man lukrieren muss. Also das sind ja viele Themen. Wenn die zusammenkommen, ist es ja ein absoluter Hexenkessel und nur eine Frage der Zeit, bis das alles explodiert.
Jetzt hast du damit bestätigt, was ich vorher gesagt habe, dass dieses Trikot von Austria Wien und anderen großen Vereinen in Österreich eine andere Schwere hat. Danke, dass du es nochmal den Leuten, quasi, die jetzt auch gerade zuschauen, nochmal erklärt hast, dass es nicht so einfach ist, dass es bei anderen Vereinen natürlich um einiges leichter ist, Leistung zu bringen, weil am Ende des Tages nicht so viele Leute zuschauen, nicht so viele Leute mitreden. Und bei Austria Wien und bei Rapid ist es wahrscheinlich auch nicht großartig anders, weil da auch das Interesse riesig und enorm ist. Das musst du am Ende des Tages auch lernen zu handeln. Du musst eine gewisse Resilienz für die Sportart, ob als Athlet oder als Funktionär oder was auch immer, du musst das mitbringen. Jetzt kann ich sagen, ich beschwere mich jetzt drüber, dass draußen regnet, ja, anyway. Aber, das
aber
ist
haben
das so.
Alle Funktionäre diese Resilienz?
Ich denke schon. Also ansonsten, glaube ich, bist du auch nicht qualifiziert, dass du einen Job bei Austria Wien oder bei einem anderen Großverein in Österreich annimmst. Also ich denke schon. Ich kann jetzt natürlich nur für die Gruppe, mit der ich tagtäglich zusammenarbeite, sprechen. Da stimmt mir eher positiv für die Zukunft, dass es einfach, und ich sage es gern noch einmal, vernünftige Menschen am Ruder sind. Und auch wenn ich Richtung Trainerteam und Staff spreche, das sind alles Leute, die in ihrem Fach sehr, sehr gut sind und die unheimlich gerne zusammenarbeiten und auch gerne innerhalb des Teams plus innerhalb des Vereins zusammenarbeiten, so gefühlt, wie ich mir das vorstelle. Es gibt ja unfassbar viele Schnittstellen in so einem Verein, in einem großen Verein. Und ich finde, so wie wir wertschätzend miteinander umgehen, so sollte ein Verein wie Austria Wien, der auch im Leitbild drinnen hat, dass wir ein weltoffener, liberaler Verein hat, der gewisse Werte auch transportiert, aus meiner Sicht transportieren diese Leute diese Werte.
weil die Schwere des Stresses jetzt schon mehrfach Thema war, das haben Sie erlebt, das hat aber eben auch Michi Madl erlebt. Jetzt gibt es da alle möglichen Themen, auch abseits des Feldes, unter anderem auch Grabenkämpfe, haben wir zum Teil herausgehört. Die einen sind vielleicht vom Trainer sehr überzeugt, die anderen nur mehr so bedingt. Als Spieler denke ich mir dann eigentlich, das ist eh alles schön und gut, aber, und das war heute auch ein großes Thema, jetzt haben Sie unseren Spielmacher, unseren Kreativspieler auch noch genommen, weil es einfach notwendig ist, weil es die finanzielle Situation der Austria bedingt, dass man den verkauft, nämlich Dominik Fitz. Und stelle ich mir dann noch mehr als Spiel die Frage, okay, wir sollen das alles umdrehen, weil der Trainer ist ja eigentlich nur ein Passagier, wenn wir dann auf dem Platz sind, wir sollen es richten, aber es fehlt uns der wichtigste Spieler?
Nein, ich glaube, dass das kein Thema ist. Also innerhalb der Mannschaft, davon gehe ich aus, weil jeder, der dort spielt, ist lang genug im Business, außer die Jungen, die ganz zum Schluss reinkommen sind. Part of the game, dass es der Fitz ist, tut der Austria weh. Ich glaube, über das brauchen wir diskutieren, weil Dreh- und Angelpunkt in ihrem Spiel, unglaublich guter Spieler, guter Charakter für die Kabine. Also, dass der nicht 1:1 zu ersetzen ist, logisch. Aber dass das jetzt ein Thema in der Mannschaft wird, auch auf Hinblick Verein oder Verantwortliche, das glaube ich nicht. Ich glaube, für die Mannschaft und für den Staff, der größte Felsen sind Verantwortliche, die alles von der Mannschaft, wenn möglich, weghalten. Das sind die größten Felsen im Verein, damit das Trainerteam mit der Mannschaft in Ruhe arbeiten kann. Wenn man vom Trainer überzeugt ist.
Ja, und als Außenstehender und als einer eben, der es auch erlebt hat und der jetzt auch zugehört hat, haben Sie diesen Eindruck, dass es eben ferngehalten wird von der Mannschaft?
Es wäre nicht fair, wenn ich darüber Urteil fälle, weil ich einfach zu weit weg bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwei Spiele heuer vor der Austria gesehen, also wäre nicht fair, wenn ich jetzt sage, ja oder nein, deswegen schwer, kann ich nicht beurteilen.
Dominik Fitz, auch mit ihm hast du heute ein Interview geführt, ein Abschiedsinterview quasi, wurde er heute offiziell verabschiedet.
Vielleicht bleibt er noch länger.
Schauen wir mal, wann die Green Card kommt. Genau. Auch er hat ja gesagt, das war nach der ersten Spielhälfte, hat gesagt, das war wenig bis nichts, was zu sehen war in diesen ersten 45 Minuten. Gibt es der Kader der Austria deiner Meinung nach her, so wie er jetzt aussieht, und er kann sich ja noch weiter verändern, dass man ihn adäquat ersetzt, 1:1 ersetzt?
Prinzipiell ja. Nur das Problem an der Sache ist, dass ein Spieler, von dem man sich, glaube ich, sehr viel erwartet hat, Manfred Zakaria, einfach noch sehr weit von seinen Möglichkeiten und von einer Form entfernt ist. Das hat man heute auch wieder gesehen. Da kommt vielleicht wieder die Schwere des Trikots der Wiener Austria zu tragen. Er kommt zurück, er will natürlich der sein, der Wiener Junge, der bei der Austria groß geworden ist, und er will quasi diese ganze Last auf seinen Schultern tragen. Aber aktuell bringt das einfach nicht auf den Rasen. Der ist natürlich ein Spieler, der die absolute Qualität hat. Das haben wir alle schon gesehen in der österreichischen Liga. Der ist Nationalteamspieler geworden über die österreichische Liga. Das schafft jetzt nicht jeder. Das muss man auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Dazu ist mit Sanel Salic ein unglaublich talentierter Mann im Hintergrund, der auch Voraussetzungen hat, die super spannend sind. Er ist ein bisschen größer als Dominik Fitz, hat auch die athletischen Voraussetzungen, um richtig aggressiv vorne drauf zu gehen, und der kann kicken. Also das ist ein richtiger Zocker, dass der heute vom leeren Tor vorbeischießt, passt halt auch wieder genau in diese ganze Situation rein. Prinzipiell glaube ich schon, dass der Kader es hergibt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Neuzugänge noch nicht so eingeschlagen haben, wie man sich das vielleicht erwartet hat. Jojo Eggestein, unglaublich guter Fußballer zwischen den Linien, und das mit Zakaria, mit Melon vorne drinnen kann super funktionieren. Nur es hat noch nicht wirklich Klick gemacht. Die beiden Lees, der eine verletzt, der andere heute auf der linken Außenbahn, gute Partie geliefert, finde ich. Merkt man aber schon teilweise, die Kommunikation ist schon noch ein kleines Problem, vor allem dann, wenn es hitzig wird. Und Manfred Fischer, haben wir auch schon gehört vom Michi, rennt seiner Form hinterher. Barry ist mal so, das ist halt, das könnte man jetzt durchziehen über den gesamten Kader. Prinzipiell, meine persönliche Meinung, ist der Kader qualitativ besser als in der vergangenen Saison. Warum sie es nicht auf den Rasen bringen, sind so viele Faktoren, die zusammenfallen, und aktuell läuft es halt einfach gar nicht, und sie sind wirklich ganz tief im Sumpf drinnen.
Gerne da auch was dazu sagen. Inwieweit ist da die Geduld da? Viel anderes als die Geduld zu haben, bleibt eh nicht. Aber wie sehr hinter den Erwartungen sind eben diese punktuellen Verstärkungen, hat man es, glaube ich, immer so schön gesagt, die man gesetzt hat im Kader.
Aber ich bin in dem Fall beim Johannes natürlich, ich bin auch der Meinung, dass grundsätzlich der Kader, wenn man sich am Papier ansieht, dass wir uns eigentlich auch hinsichtlich der letzten Saison eigentlich verbessert haben. Aber natürlich, wenn ich jetzt schaue, ich habe überhaupt keine Lust, dass ich irgendwelche Ausreden auch nicht suche, weil da bin ich sowieso der Letzte wahrscheinlich, weil ich zu viel Sportler auch bin. Aber wir wurden auch damit konfrontiert, warum der Lee, also in dem Fall der Kangheli, warum der die ersten Partien so oft in der Abwehr gespielt hat. Ich sage ja, weil er in der Abwehr aushelfen musste, weil wir einfach uns gewisse Themen hatten, wenn es um den Fitnesszustand des einen oder anderen ging. Der Mandy Fischer ist auch trotzdem das Paradebeispiel für mich. Das ist ein Stehaufmännchen, der ist in seiner Zeit bei Austria Wien, sind auch schon jetzt ein paar Jahre, so viel erlebt hat, und das ist ja auch schon auch jemand, der stellt sich permanent auch hin. Das ist auch ein Grund, warum er im Endeffekt ja auch das Tor heute erzielt hat, weil das einer ist, der auch schon gelernt hat, viel Resilienz aufzubauen, der lässt sich nicht unterkriegen, und ich glaube, das sind auch Attribute, die wir heute auch brauchen, dass der Mann natürlich viel besser Fußball spielen kann, dass der Jojo noch nicht bei 100% ist. Das erinnert mich ein bisschen natürlich an den Maurice Malone vom letzten Jahr, der nach einer sehr schwierigen Phase beim FC Basel dann zu uns kam, und das hat einfach eine gewisse Zeit gebraucht, dass der wieder ja, zu alter Stärke zurückgefunden hat, und das ist schon einer, der halt, ja, der kann richtig Tempo machen im Offensivspiel. Der ist wahrscheinlich mit der schnellste Spieler bei uns im Kader. Ich bin auch der Meinung Richtung Dominik Fitz. Erstens aber war es kein Notverkauf, sondern der Verkauf von Dominik Fitz, der war seit Wochen, Monaten gemeinsam mit seinem Berater auch vorbereitet. Dass das jetzt so ausschaut von der Zeitleiste her, dass wir gegen Panik Ostrava ausscheiden und dass der Transfer über die Bühne geht, ja, das mag schon sein. Aber die Realität ist eine ganz andere. Der Dominik Fitz hat mit seinem Berater uns einfach schon vor Wochen kommuniziert, er will eher nimmer verlängern nächstes Jahr. Das heißt, es war bei uns quasi ja die große Gefahr vorhanden, dass der Dominik Fitz zwar nochmal eine richtig lässige Saison spielt, weil halt er, glaube ich, in den ersten 5 oder 6 Spielen schon wieder 8 oder 9 Scorerpunkte gesammelt, aber wir wären Gefahr gelaufen, den Dominik quasi for free zu verlieren nächstes Jahr. Und das war auch einer der Hauptgründe natürlich, dass wir dann dieses Angebot dann reinbekommen haben, wo wir gemerkt haben, das geht gerade in eine Richtung, wo wir alle gemeinsam der Meinung waren, das entspricht in etwa dem Wert von jemandem, der noch 10 Monate Vertrag hat. Und die kolportierten Summen, die ja da rumgeistern, stimmen ja in dem Fall auch nicht. Ich werde es auch nicht sagen. Also Konstanz, ich kenne dich auch schon ein bisschen. Ich weiß, deswegen muss ich es gleich abwürgen. Nein, das stimmt nicht. Und wir werden es auch nicht kommunizieren. Und genauso wenig wird auch von Minnesota kommen.
Aber das heißt, Sie können auch die Diskussion nicht nachvollziehen, dass in den diversen Foren oder generell in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wurde, dass vielleicht 2 Millionen, und das war ja die Zahl, die herumgeistert, mag sie jetzt stimmen oder nicht, zu wenig wären für einen Dominik Fitz?
Ich kann leider immer nur dagegen halten, was ist denn der richtige Preis?
Naja, wenn wir jetzt zum Konkurrenten schauen,
nein, bei ist Rapid, verkehrt. Ja, der Ansatz von 1 Million.
Ja, aber der Ansatz, die haben natürlich länger Vertrag noch, die Herren, die da verkauft.
Das ist einmal das eine. Grundsätzlich ist immer das der richtige Preis, den irgendjemand bereit ist zu zahlen.
Gut, da könnte man die Frage stellen, warum, wenn er so der Ausnahmespieler ist, warum war dann Minnesota nicht bereit, mehr zu zahlen? Natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass sein Vertrag nur mehr 10 Monate läuft. Und er wusste, dass die Austria vermutlich, oder Minnesota wusste, dass die Austria dann jetzt verkaufen möchte, weil eben sonst ablösefrei. Gut.
Ja, jetzt kann ich sagen, da liegen 15 Angebote am Tisch und die spielen sie ab, weil ich habe Summen gehört zwischen 5 und 8 Millionen Euro. Und wir sagen einfach, wenn wir es nicht besser wissen, sagen wir 5 Millionen. Aber seid mir bitte nicht böse, so läuft das ja nicht ab. Am Ende des Tages kriegst du offizielle Angebote oder nur Interesse wird bekundet. Interesse bringt am Ende des Tages ja gar nichts, sondern du brauchst offizielle Angebote. Und dann ist natürlich Verhandlungsgeschick, mit diesen Summen so zu jonglieren, dass du den bestmöglichen Preis natürlich für den Verein lukrierst. Und auch wenn ich jetzt daran denke, da halten wir natürlich auch mit Max Hagmeier zu dem Thema und auch mit Dominik Fitz, der auch nochmal nach dem Last-Spiel gekommen ist, und den Wunsch geäußert hat, er möchte unbedingt in die MLS, weil er auch denkt vom Profil her, und der Überzeugung bin ich auch, weil wenn ich an seine athletischen Werte auch denke, glaube ich, passt er wirklich richtig gut dort auch hin, dass wir den Transfer auch ermöglichen. Und das haben wir am Ende auch gemacht und ich bleibe dabei, wir sind der Meinung, dass die Summe auch absolut passt. Und das ist nicht nur die Meinung der sportlichen Führung, sondern ist auch die Meinung der wirtschaftlichen Führung bei dem Verein. Und dieser permanente Trennungsversuch zwischen Sport und Wirtschaft, ich glaube auch, ich möchte die Chance auch nutzen, wenn wir Spieler holen, unterschreibt bei jedem Vertrag immer beide Parteien. Das ist nie irgendwo ein Alleingang, sondern diese Neuzugänge oder auch Verkäufe werden immer abgestimmt. Also wir versuchen hier immer als Team aufzutreten und als Team Entscheidungen zu treffen. Ich möchte es einfach einmal platzieren, weil sehr, sehr gerne auch ein anderes transportiert wird.
Ja, bei Anwar Al-Azouzi haben da nicht alle unterschrieben, ne?
Das ist richtig.
Der Sechser, der verpflichtet hätte werden sollen. Die sportliche Führung hat sich für ihn ausgesprochen, aber der andere Part hat sich dann dagegen gesprochen. Genau.
Auch wenn Sie jetzt gesagt haben, es war jetzt kein Notverkauf und Dominik Fitz wollte das, haben wir jetzt alles besprochen. Grundsätzlich hat ja Jürgen Werner vor einer Woche gesagt, es wird mindestens ein Spieler verkauft werden müssen, ob der finanziellen Situation der Wiener Austria. Da wurde eben Dominik Fitz genannt, da wurde auch Akuba Berry genannt, da wurde auch Maurice Malone genannt. Für den Austria-Fan draußen, der uns jetzt auf der Couch hoffentlich zusieht, muss der Sorge haben, dass noch ein weiterer Verkauf getätigt werden muss oder war es das?
Ja, es ist ja ohnehin immer zweischneidig, weil am Ende des Tages, welche Spieler verkaufst du, die Spieler, die den Lohn, die irgendwo auch einen Wert für die Mannschaft haben. Jetzt kann man sagen, ja, warum gibt es den Dominik Fitz her oder warum ist der überhaupt interessant? Ja, weil er natürlich durch seine sportlichen Leistungen einen gewissen Wert generiert. Er wird ja nie einen Spieler verkaufen. Ich kann ja nur die Spieler verkaufen, die den größten Wert für eine Mannschaft sportlich generieren. Und ein Lohner nicht. Am Ende des Tages ist so, wenn wir uns auch in der Szene umhören, am Ende sind es immer die ähnlichen Protagonisten. Ich glaube, ja, das sind eh die drei, die am meisten auch genannt werden im Sinne von, die sind spannend für uns. Also wenn wir Interesse reinbekommen, dann ist es Stand heute in 80% oder 90% der Fälle dreht es immer um die drei Personen.
Ja, aber Fakt ist ja auch, und auch wenn Manuel Ordner das relativ schnell abgewürgt hat, das Thema den Vergleich mit Rapid Wien, aber trotzdem, es wird ja oft draußen auch diskutiert bei den Fans und da ist oft der Vergleich dann eben schnell mit Rapid da, die verkaufen um 10 Millionen einen Jansson oder jetzt einen Sangaré. Da gibt es die Rohdiamanten auch, die eigenen Spieler, die ausgebildet werden und dann um viel Geld vielleicht irgendwann mal weiter transferiert, wenn sie waren selbst in der Akademie tätig. Ist das grundsätzlich bei der Wiener Austria ein Thema, wo Sie sagen, da gibt es noch auch Aufholbedarf? Dass man, es gab natürlich einen Braunöder und es gab jetzt natürlich auch einen Fitz, aber trotzdem, ist es zu wenig?
Glaube ich schon, ja. Also von der Qualität her, die in der Akademie vorhanden ist, vom Spielerpotenzial, vom Spielerpool her, glaube ich, könnte es mehr werden oder muss es mehr werden. Aber ich glaube, dass der erste Schritt jetzt auch schon wieder in die richtige Richtung geht mit Bacurek, Luka Bacurek hat heute gespielt, Sanel Salic hat gespielt, Dejan Radonjić hat gespielt, also alle Spieler, die auch in der U18 Kopf habe, die riesiges Potenzial haben und die jetzt schon Bundesliga-Minuten sammeln. Also der Bazu, glaube ich, ja letztes Jahr schon teilweise. Also es geht schon in die richtige Richtung. Plus, natürlich muss man dazu sagen, jetzt mit der Plattform Zweite Liga, Young Violets, ob die Kooperation mit Stripfing, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht, aber das ist natürlich der Optimalfall mit der zweiten Mannschaft in der Zweiten Liga. Also ich glaube, dass da die Durchgängigkeit gegeben ist und wie man jetzt sieht, glaube ich, ist das auch ein Anliegen vom Verein, dass diese jungen Spieler vermehrt ins kalte Wasser geworfen werden. Sanel Salic, finde ich, ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er den Sitzer auslässt. Aber er zeigt schon, was er drauf hat. Und mit solchen Spielern natürlich kannst du dann als Verein im besten Fall Eigenbauspielern Geld generieren.
Johnny, auch wenn Manuel Ordlichner gemeint hat, das wird oft auch von den Medien und von der Öffentlichkeit eben so transportiert, dass es zwischen sportlicher Führung und wirtschaftlicher Führung vielleicht Differenzen gibt. Aber grundsätzlich ist das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, vielleicht für dich auch ein Grund dafür, dass es vielleicht auch unterschiedliche Philosophien gibt, die bei der Wiener Austria gerne verfolgt werden würden. Eben ein Präsident vielleicht, der sehr gern sagt, er hätte gern diese Rohdiamanten, die dann auch für die Austria stehen, die man gewinnbringend weiterverkaufen. An Jürgen Werner mit Manuel Ordlichner gemeinsam im Team, die aber vielleicht oft einmal einen anderen Weg dann gehen wollen würden oder auch gehen.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze zum Erfolg und dann ist zuerst einmal die Frage, wie definiere ich Erfolg? Definiere ich Erfolg, dass ich sportlich gut abschneide oder definiere ich Erfolg, dass ich um 20 Millionen Spieler irgendwo hin verkaufe? So, das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Ansätze oder zwei unterschiedliche Themen, wie man Erfolg definiert. Und der Weg dorthin ist ja auch ein anderer. Wenn ich sage, okay, ich will in eine internationale Gruppenphase kommen, um dort meine Spieler zu präsentieren, dann steigt dieser Wert natürlich der Spieler exorbitant, weil sind wir uns ehrlich und lügen wir uns nicht in die eigene Faust. In der österreichischen Bundesliga ist die Aufmerksamkeit weniger, als wenn international performt wird von den Spielern. Und genau das ist ja auch der Unterschied von Austria und Rapid. Rapid hat in der vergangenen Saison international eine richtig starke Saison gespielt. Deshalb sind die Augen auf die Spieler von Rapid gerichtet. Im Großen und Ganzen, weil da sehen andere Mannschaften, okay, die performen international, die performen gegen Top-Teams. Die anderen performen gegen Teams in der österreichischen Fußball-Bundesliga. So, und deshalb ist hier schon eine gewisse Divergenz. Dann ist noch die nächste Frage, okay, worauf baue ich? Schaue ich, dass ich die aus der eigenen Akademie nehme, versuche die reinzuwerfen in die Bundesliga-Truppe, aber ist der Schritt von der Akademie in die Bundesliga gleich direkt gegeben oder braucht es eben wie bei Radonjić vielleicht 60 Spieler in der zweiten Liga, um zu wachsen und der ist reingekommen gegen den LASK und man hat keinen Unterschied gemerkt, ja? direkt von der Akademie in die Bundesliga, dieser Schritt, also da musst du ein unglaubliches Ausnahmetalent sein und dann bist du wahrscheinlich gar nicht mehr bei dem Verein, sondern bist schon irgendwo in Deutschland und mit 16 abgeworben. Das sind halt die Themen und die eine Frage ist halt, okay, gehe ich den Weg und versuche, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Spieler zu verkaufen, um einen wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, oder versuche ich Spieler zu halten und einen sportlichen Erfolg zu erzielen, um über den sportlichen Erfolg einen größeren wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen. Weil es gibt ja auch das Beispiel mit Ifin Dukwe, Spieler, der in der U18 unterwegs ist und in der zweiten Liga. Hat ein Angebot gehabt von Inter Mailand, hätte die Austria verkaufen können um 500.000. Gott sei Dank hat sich der Spieler dagegen entschieden und der Vater auch und hat gesagt, hey, der soll da bei der Austria den richtigen Schritt machen und dann bringt er auch der Austria auf Sicht mehr, weil es ein super Spieler ist, der sein Profil noch schärfen kann bei der Austria. Und dann den richtigen Schritt machen kann, weil natürlich, wenn ich sofort verkaufen will, auch wenn Angebot und Nachfrage natürlich den Preis bestimmen, verkaufen kann wahrscheinlich Manuel Ortlechner jeden. Nur zu welchem Preis? Das ist die Frage.
Sie haben jetzt oft genickt, Manuel, bei dem, was Johannes Brandl gesagt hat.
Ja, weil viel Richtiges dabei ist, was die beiden natürlich auch sagen. Schon vorhin auch zu den jungen Spielern. Ich weiß nicht, wie viele Statistiken ich mir schon rausgesucht habe hinsichtlich der jungen Talente. Was ist denn der richtige Weg auch zu einem Profi hin in der Entwicklungsphase? Und die Realität ist ja, dass die meisten Spieler, die sich dann auch langfristig, nicht nur so One-Hit-Wonders, dann auch als Bundesliga-Profis etablieren, führt in der Regel über zwischen 30 und 50 Spiele auch in der zweiten Liga. Jetzt haben wir einen Verein, die mit heuer, mit der neuen Saison wieder unsere zweite Mannschaft, die Young Violets, die heute übrigens Rapid Wien geschlagen haben.
Doppeltorschütze Young Violet, Philipp Hosiner.
Jetzt war klar, dass jetzt wieder das Haar in der Suppe gefunden wurde.
Nein, das ist ja überhaupt kein Haar. Es ist ja wichtig, auch in einer jungen Mannschaft einen Anker zu haben.
Genau.
Danke.
Bitte.
Die genannten Protagonisten von vorher, ob es jetzt da ist, der Bazurek, der Salic, der Radonic, der Schablas oder der Moritz Wels, alle fünf Spieler haben im Frühjahr, waren sie Stammspieler bei unserem Kooperationsverein Stripfing. Sprich, die Variante, diesen Spielern auf dieser Bühne Zeit zu geben, zum Entwickeln, um sie dann quasi nahtlos integrieren zu können, ich glaube, das muss der Schlüssel ja sein. Die Generation ja quasi davor, die Elchebis, die Braunöders, die
Wustingers
und die Huskovics, da haben wir leider drei Viertel davon schwere Verletzungen hinnehmen müssen. Und ich klopfe auf Holz und hoffe, dass wirklich alle davon wieder so weit Fuß fassen, dass sie noch viele, viele Jahre Bundesliga-Profi sein können.
Aber Manuel, können Sie
darf ich noch fertig reden?
Ja, klar.
Jetzt kommt die nächste Generation nach. Und dahinter kommt, und ich meine, die 5G genannt habe, und dahinter lauern schon die Alexas, die Ndukwes, die Mörd, die Österreicher. Also da könnt ihr jetzt wieder 10 weitere Spieler aufzählen. Und die durchwandern jetzt gerade wieder diesen Prozess, sie über Spiele in der zweiten Bundesliga quasi an dieses Niveau der ersten Liga heranzunähern. Das ist ein Prozess. Dadurch, dass wir letztes Jahr es geschafft haben, by the way, haben wir auf den Österreicher-Topf Rücksicht genommen, weil das machen die meisten Großen ja nicht mehr in Österreich. Und wir es Gott sei Dank geschafft haben, den Club auch irgendwie auch stabil wieder zu führen, können wir zur nächsten Generation eigentlich auch ins kalte Wasser werfen. Das wird jetzt gerade versucht. Deswegen sammelt ihr auch gerade noch 3 Minuten und der eine oder andere wird sicher auch bald in der Startformation finden zu sein. So glaube ich, schaffst du einen Weg von Neuzugänge, Eigenbauspieler, etablierte Österreicher, ein Mix aus Farming und Trading, wenn ich so sagen darf. Und das wäre, glaube ich, auch ein sehr sympathischer Weg, auch im Hinblick auf den Österreicher-Topf, wo ich glaube, da kann man sich als Austrianer auch wiedersehen.
Können Sie die Kritik aber dann trotzdem verstehen, vom einen oder anderen, der sagt, ja, bei der Austria die Pensionistentruppe, jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, Durchschnittsalter ist relativ hoch, ich glaube Nurid.
29 Nurid
älter. Genau, Nurid älter in der ganzen Liga, deswegen, ja, aber wen sollen wir von denen verkaufen? Für einen über 30-Jährigen werden wir keinen Cent mehr bekommen. Können Sie diese Kritik verstehen, dass zu wenig junge Spieler eingesetzt werden bei der Wiener Austria?
Ja, natürlich. Also ich glaube, jeder, der generell für Austria bloß überhaupt und der sich viel mit dem Verein auch beschäftigt und würde mir auch dazu zählen, der liebt es nanona nicht, Eigenbauspieler zu sehen, die aus dem eigenen Nachwuchs, die in Violettes Blut gedrängt sind, die wissen, welche Werte der Verein auch transportiert und da glaube ich, ist der Sanel Salic ja aktuell ein Paradebeispiel. Das ist ja so der Spielertypus, den du dir als Fan ja eigentlich auch wünschst, weil der Sanel, glaube ich, auch so den Typus der neueren Generation verkörpert. Irgendwo sehe ich ihn ja auch vergleichbar, hoffentlich in kommt halt auch einmal auf dieses Level hin, von diesem Kitterspiel ist Böwings, Horvath, der einfach einen super ersten Touch hat, der hat ein super Tempo, der hat ein feines Füßchen. Also der Sanel, glaube ich, der ist jetzt auf einem super Weg und der hat im letzten halben Jahr einen riesen Sprung gemacht. Das ist auch der Grund, warum er so nahe dran ist an der Startformation. Idealerweise hätte jeder gern so ein Athletic Bilbao wahrscheinlich, die gespeist rein nur aus Wienern, idealerweise nur aus dem eigenen Nachwuchs. Ja, sollte das irgendwann einmal möglich sein, ich glaube, es wehrt sich überhaupt niemand dagegen. Nur in der aktuellen Phase oder in der Phase, in der der Verein war, dass mit 2018, 2019 wahrscheinlich der Club in die schwerste finanzielle Krise seit Bestehen schlitterte, war das große Schlagwort, sportlich wie finanziell irgendwann einmal eine gewisse Stabilität wieder zu erlangen. Und ich glaube, das ist in den letzten 2 Jahren grob gelungen, dass das jetzt gerade eine sportliche große Delle wieder erfahren hat. Da bleibe ich dabei, ja, das muss man jetzt aushalten, da muss man aber Ruhe bewahren und jetzt darf man nicht großartig vom Weg abkommen. Dass dieser Umbruch, dass man jetzt sukzessive auch die nächste Generation versucht einzubauen, ja, da sind wir eh alle miteinander die größten Fans davon.
Sie haben schon, wir könnten ewig über die Wiener Austria diskutieren, Sie haben schon ein paar Sturmspieler genannt, wir wollen dann auch gleich zu Sturm kommen, weil da gab es ja auch einige Themen, aber ich möchte schon ganz kurz noch zu einem Thema zurückkommen, weil da sind wir vorher ein bisschen ausgewichen. Der Präsident Kurt Kollowitz hat ja gesagt, es wird noch jemand verkauft werden müssen, weil es müssen einfach Einnahmen generiert werden, weil das negative Eigenkapital ja um 10% minimiert werden muss pro Jahr. Das ist ein Auftrag an die sportliche Abteilung. Das heißt, wer soll das sein, der jetzt noch in diesen knapp 2 Wochen, bis das Transferfenster schließt?
Das ist der Auftrag, aber der ist jetzt ja nicht, weil gefühlt ist es ja, ja, jetzt haben wir gegen Ostrava ausgeschieden, jetzt muss das passieren. Ja, das wird schwierig, wenn du das jetzt versuchst zu umzusetzen. Wir schauen ja immer, dass wir für die besten Spieler bei uns den bestmöglichen Preis natürlich auch lukrieren. Und das ist auch jetzt der Fall. Ich weiß nicht, ob die Grafik noch im Hintergrund ist. Nein, ist sie nicht mehr.
Kommt gleich wieder. Keine Sorge.
Es gab auch Anfragen für andere Spieler, aber die Wahrheit ist, du musst diesen Balanceakt irgendwo auch finden, dass du den Spieler nicht um einen billigen Preis irgendwo auch hergibst, um gewisse Löcher vielleicht zu stopfen, sondern nein, du hast irgendwo auch die Sorgfaltspflicht, den bestmöglichen Preis irgendwie zu akquirieren. Und da sind wir eh drauf und dran, immer auch mit Absprache mit den Beratern, weil heutzutage ist ja nicht so, dass du irgendwo auf den Knopf drückst und der Spieler ist verkauft, sondern du brauchst ja die Spieler dafür für die Idee, du brauchst die Berater, du brauchst in vielen Fällen auch die Eltern dazu. Und so versucht man auch gemeinsam dann eigentlich auch einen Deal zu realisieren.
Sind wir dann noch bei Anfragen oder schon bei Angeboten?
Ja, sowohl als auch.
Gut. Ich glaube, wir kriegen keinen Namen aus Manuel Ortner heraus. Aber was ja Fakt ist, Maurice Malone, und damit haben wir eigentlich auch eine wunderschöne Überleitung, war ja unter anderem auch bei Sturm Thema in den letzten Tagen. Da ist man sich dann finanziell nicht einig geworden. Kann man das so als Überschrift stehen lassen?
Zu dem Thema überhaupt nichts. Okay.
Also er war auf jeden Fall Thema, bis dann Michael Parensen vergangene Woche gesagt hat, bei uns bei Sky im Interview, das ist kein Thema mehr. Wäre das aber einer gewesen, Michi, der Sturm ganz gut zu Gesicht gestanden wäre in dieser Saison und ganz grundsätzlich, weil Mika Bierath, das ist auch Fakt, der den Verein ja Anfang des Jahres verlassen hatte, wurde nie wirklich oder konnte nie wirklich ersetzt werden.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob er ein Thema vor oder ist, aber er wäre natürlich ein Profilspieler für Sturm Graz, also seine Qualitäten würden perfekt in die Mannschaft passen. Also von dem her kann ich mir vorstellen, dass er ein Thema war. Ja,
es wäre dann vielleicht auch einer gewesen, der bei diesem Champions-League-Playoff-Spiel der vergangene Woche, wo Sie auch vor Ort gewesen sind, für die Kollegen von Kanal Plus waren Sie dort als Co-Kommentator im hohen Norden oben und haben das bei 10 Grad und viel Wind mitkommentiert, der dort vielleicht hätte Tore schießen können, dann wäre die ganze Geschichte nicht so bitter ausgegangen, nämlich mit einem 0-5. Wie sehr, und das ist noch nicht so lange her, da haben Sie noch den Meistertitel gefeiert mit dieser Mannschaft und gemeinsam mit Jürgen Säumel. Wir sehen dann noch einmal die 5 Gegentore gegen Bodo Glimt und man muss ja sagen, Michi, und Sie werden es vielleicht bestätigen, es hätte ja alles noch viel bitterer ausgehen können. Es hätte auch ein 0-8 oder 0-9 werden können. Wie sehr hat da Ihre Seele noch gelitten?
Ja, schon sehr, muss ich sagen. Da oben zu sitzen und dem Ganzen zuzuschauen, also hat schon sehr weh getan, aber nicht nur mir natürlich, der Mannschaft, dem Trainerteam genauso. Ja, Abend zum Vergessen. Also Bodo Glimt, ein richtig guter Gegner, vor allem zu Hause auf Kunstrasen. Wirklich richtig gute Mannschaft, habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber es war einer der Abende, wo Bodo Glimt einfach richtig stark war und Sturm Graz einfach ja, keinen Fuß auf den Boden gebracht hat. Und so kommt dann das 5-0 zustande. Ja.
Weil Sie sagen, Sie waren noch überrascht, wie gut der norwegische Meister agiert hat. Glauben Sie, dass man vielleicht auf der Seite von Sturm, und ich sage es jetzt einmal recht frech, den auch einfach unterschätzt hat, Bodø Glimt, dass man zu naiv an die Sache herangegangen ist?
Nein, ich glaube fast vom Gefühl her, wenn du mit Leuten im Umfeld gesprochen hast, das Gegenteil. Das sind ja ihre Erfolge von der letzten Saison, Euroleague-Halbfinale. Was sind welche namhaften Gegner zu Hause geschlagen auf Kunstrasen? Also
die Roma zum Beispiel.
Genau.
José Mourinho ist schon etwas länger in der Conference League.
Ja. War ähnlich bitter.
Ja. Also eher vielleicht etwas zu stark. Es ist noch immer der norwegische Meister gegen einen österreichischen Meister. Also das Kräfteverhältnis, wie Sie vorher gesagt haben, waren ja 50-50. Davon war leider wenig zu sehen, aber ich glaube absolut nicht, dass sie unterschätzt worden sind. Im Gegenteil, vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vor dem ganzen Kunstrasen, Wind, Regen, gute Mannschaft. Also ich glaube, dass das eher das Gegenteil war.
Ja, so wird es vermutlich eher die Europa League-Liga-Phase und eben nicht zum zweiten Mal in Folge und zum fünften Mal in Summe die Champions League für Sturm Graz. Außer es geschieht am Dienstag noch ein Fußballwunder. Was weiß man denn? Wir wollen, bevor wir gleich mit dem Cheftrainer, mit Jürgen Säumel auch sprechen, noch einmal eintauchen in diese Emotionen und auch schauen, was vielleicht noch am Dienstag möglich ist.
Die große Champions League vor Augen. Wer macht den letzten Schritt hinein? Roter Stern, Underdog. Paphos mit der Sensation vor Augen. Und Sturm, was macht Sturm? Eine Frage des Verstands, des Willens, vor allem des Herzens. Wohl einfacher gesagt als getan. Stand and fight. Live by your
heart. Always one more try. Die bittere Niederlage wird uns auch nicht von unserem Weg abbringen. Ich weiß, was in der Mannschaft steckt.
Entscheidungen. Dienstag ab 20 Uhr live auf Sky.
Liebe Grüße bei der Welt an alle am Tisch.
Also am Dienstag um 20 Uhr sind wir für Sie da live in Klagenfurt mit einer Vorberichterstattung. Und dann gibt es natürlich auch das Rückspiel zwischen Sturm Graz und Bodø/Glimt. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja noch das Wunder. Es soll ja schon welche gegeben haben im Fußball. Vielleicht ist es auch am Dienstag soweit. Wir haben Jürgen Säumel jetzt auch nochmal in diesem Einspieler gesehen. Natürlich auch mit Sorgenfalten und mit vielen Fragezeichen. Und da stelle ich ihm jetzt einfach mal so. Ich freue mich sehr, dass er sich an diesem dann mittlerweile schon späten Sonntagabend Zeit genommen hat und Teil unserer Runde ist. Schönen Abend.
Gerne, hallo, grüß euch.
Jürgen, wir haben schon ein bisschen auch mit Ihrem ehemaligen Co-Trainer, mit Michi Madl, darüber gesprochen, was da passiert ist am vergangenen Mittwoch. Ich möchte jetzt gar nicht mehr zu sehr darüber sprechen, was passiert ist, sondern eher, was Sie seitdem gemacht haben, seit diesem Mittwoch, weil ich denke mir, da bedarf es ja auch einiges an psychologischer Arbeit, um diese Mannschaft wieder aufzurichten.
Ja, genau. Also wir haben das unmittelbar nach dem Match gemacht, haben das Spiel nochmal angeschaut, am nächsten Tag nochmal das Spiel genau analysiert, im Detail analysiert, haben versucht, der Mannschaft die Fehler bzw. die Lösungen aufzuzeigen, haben Klartext gesprochen, haben die Dinge klipp und klar angesprochen. Fakt ist aber auch, dass meine Mannschaft da ein völlig anderes Gesicht auch zeigen wird am Dienstag, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das muss auch das Ziel sein, dass wir richtig gut reinstarten, dass wir in den Basics und in den Abläufen richtig präzise sind, dass wir Intensität an den Tag legen und das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und alle von uns sind schon relativ lange im Fußball dabei. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe ist, dass ein richtig guter Gegner auf uns wartet. Aber wie gesagt, wir gehen mit dem Ziel rein, dass wir das Spiel am Dienstag gewinnen wollen.
Eine kurze Rückfrage noch, eben zu dem am Mittwoch Gesehenen. Jetzt habe ich zu Michi Madl gesagt, ob vielleicht Sturm nun zu naiv an diese Sache herangegangen ist. Was ich damit gemeint habe, bis jetzt hat Sturm natürlich so gespielt, wie wir es von Sturm kennen, sehr aggressiv nach vorne früh angepresst. Dadurch haben sich natürlich die Räume aufgetan, die Bodø dann natürlich perfekt bespielt hat. Hat auch Ihrer Meinung nach von außen betrachtet da ein bisschen auch dann der Plan B gefehlt? Oder können Sie mit dieser Vorwurf auf gewisse Art und Weise wenig anfangen?
Nein, ich glaube, dass wir einen Plan B auch gehabt haben und wir wollten, natürlich ist es unsere Identität, dass wir vorne drauf gehen, dass wir hochpressen, aber wir wissen auch, dass wir international das auch anpassen können und teilweise anpassen müssen. Das haben wir auch in der Champions League in der letzten Saison gezeigt, das haben wir jetzt auch versucht in Norwegen zu machen. Wenn man sich das erste Tor anschaut, dann war das ja nicht dem geschuldet, dass wir aus der Raute hoch anpresst sind, sondern eher im Abwehrpressing aus dem 4-2-1 das Tor bekommen haben. Und das 2 und das 3-0 waren Folgeaktionen von einer Standardsituation. Also ich glaube, dass man da schon genau hinschauen muss. Fakt ist, dass wir nicht unser wahres Gesicht gezeigt haben, dass bei der Leistung überhaupt nichts schön zu reden gilt, dass viele Dinge dabei waren, die wir klipp und klar angesprochen haben. Aber wie gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir am Dienstag ein anderes Gesicht zeigen. Aber wir wissen natürlich, dass auch ein richtig starker Gegner von uns wartet.
Manuel, jetzt haben Sie natürlich einiges erlebt. Sie erleben jetzt gerade viel als Sportdirektor, aber auch als Spieler war einiges dabei. Ich drücke es einmal schön aus, wie zäh ist das als Spieler, wenn ich weiß, 0-5, wie gesagt, da muss schon das Wunder passieren, dass noch irgendwas geht. Trotzdem möchte ich mich als Mannschaft natürlich auch gut präsentieren. Wie gehe ich als Spieler, als Mannschaft in so eine Partie?
Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass der jetzt ohnehin niemand mehr was zutraut. Sprechen einige von euch von einem Wunder, das du natürlich auch brauchst, weil 5 Tore erzielst du auch nicht. Einfach so nur mit links. Ich glaube, der richtige Zugang ist einfach, dass du versuchst, wieder dein Spiel auf den Platz zu bringen. Und das erste Ziel muss einmal sein, auch glaube ich, dass du quasi versuchst, einen Sieg zu erzielen. Und dann kann nur mal verrückte Dinge passieren immer im Fußball, aber dann kann etwas ins Rollen geraten, dann kann sie vielleicht mit einem schnellen Tor auf der anderen Seite was entwickeln, im Sinne, dass auch da eine leichte Unruhe einkehrt. Aber natürlich ist es, ja, es passiert so gut. Wie selten, dass man an 5-0 Rückstand, wird sich wahrscheinlich eh wissen, ob das schon mal gedreht wurde in der Champions League, in der Quali.
Aber jetzt, ob da nicht befragt, aber
ja, anyway, auf alle Fälle, es ist sehr unwahrscheinlich, aber ich glaube, man muss ja auch von dem Thema lösen, dass jetzt das große Wunder passiert, sondern eher, hey, wir gehen da jetzt raus und wir bringen unser Spiel, und ich glaube, der Säume hat das auch richtig auch gesagt, die Sturm Graz hat eine gewisse Identität, und wenn sie versuchen, das am Dienstag hinzubringen, dann glaube ich, können sie dann richtig wehtun, und ich drücke ihnen die Daumen, weil ja, so wie quasi das Ergebnis ausging, das ist natürlich sehr schade, weil ich glaube, jeder drückt dem österreichischen Meister die Daumen, dass man den Norweger da knackt, und schön wäre mal, wenn man jetzt vielleicht einen kleinen Prestige-Erfolg erzielt. Sollte das große Wunder passieren, dann, ja, sagen wir, dann machst du wahrscheinlich unsterblich dort.
Ja, wären ja auch wichtige Punkte. Aber Jürgen, es war halt bei uns schon so viel Negatives dabei, mit einem leichten Augenzwinkern, um vielleicht auch ein bisschen was Positives reinzubringen. Vielleicht hat einfach von Michi Madl die sogenannte Fire Speech gefehlt. Kann es das vielleicht gewesen sein?
Ja, er hat es überragend gemacht. Michi war generell ein sehr, sehr guter Assistenztrainer, weil er einfach menschlich und fachlich top ist. Genau, wir haben es jetzt ein bisschen anders gelöst. Das machen jetzt die Spieler. Es kommt aus der Mannschaft raus. Das kommt auch sehr gut an. Wir sind in der Liga auch gut unterwegs, haben gegen Glas gewonnen, haben gegen Ried gewonnen, auch nicht der Ansprache von Mike vom Spiel, also werden wir das auch nicht mehr hinbringen.
Abgesehen von seinen Ansprachen, was die Mannschaft betrifft, was fehlt noch mit ihm oder was ist ohne ihn nicht mehr da? Jetzt ist natürlich mit Martin Lasnik ein neuer dazugekommen, ein neuer Co-Trainer von Klagenfurt, aber trotzdem, was bringt er ein und was fehlt aber vielleicht auch ein bisschen von Michi Madl?
Ja, ich glaube nicht, dass man die Typen jetzt vergleichen kann. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Trainerteam haben bei Sturm, die alle sehr ehrgeizig sind, die jung sind, ambitioniert sind, die hohe Ziele haben, die mit der Mannschaft das Bestmögliche erreichen wollen. Aber wie vorher schon gesagt, dass der Maika ein Fachmann ist, der als Spieler Erfahrung gesammelt hat, als Assistenztrainer und Trainer, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, für mich ein sehr wichtiger Mann war und Ansprechpartner, das ist unbestritten. Die Zeit sehr genossen, die gemeinsame bei Sturm 2 und dann auch bei den Profis, war ja auch recht erfolgreich. Genau, das Einzige, was ich ein bisschen kritisiere, ist, dass er seitdem, dass er weg ist, dass er sich relativ selten meldet und wenn, nur wenn er was braucht.
Ja, dafür ist er öfter im Fernsehen, ganz offensichtlich. Also,
das ist schlecht.
Stimmt Thema. Das?
Den kannst du 100 Mal anrufen, 100 Mal hätte er den noch. Ja. Vergiss es.
Das Trainergeschäft,
Rückruf da ist ein Wochen schwieriges. Später. Vergiss es.
Na gut, also vielleicht können wir da heute irgendwie verbindend wirken, und es gibt nach der Sendung noch das Telefonat. Michi Madl ist natürlich immer noch nah dran an dieser Mannschaft, Jürgen Säumel, weil, wie gesagt, allzu viel hat sich ja nicht verändert, aber dann doch irgendwie auch schon. Wir haben darüber gesprochen, dass Mika Bierath nie wirklich ersetzt wurde. Jetzt scheint so, dass sie auch ihren Rechtsverteidiger verlieren mit Max Johnston. Der soll auf die Insel wechseln. Schrillen da bei Ihnen schon langsam aber sicher die Alarmglocken, was den Kader betrifft?
Ja, auch wir befinden uns in einem Prozess. Fakt ist, dass einige Spieler den Verein verlassen haben, dass wir junge Potenzialspieler dazugeholt haben, mit denen es richtig Spaß macht zu arbeiten. Wir haben aber immer betont, dass wir auch noch was machen wollen. Das Transfermarkt ist ja noch ein bisschen offen. Genau, ich bin jetzt aber voll fokussiert aufs Spiel am Dienstag, aufs Champions League Spiel. Danach haben wir das Derby, das vor der Brust steht. Da lege ich momentan den Fokus auf der täglichen Arbeit mit der Mannschaft, aber wir wollen natürlich auch noch was machen.
Wir haben auch eine Zuschauerfrage, die sich mit diesem Thema beschäftigt, nämlich mit dem Kader und auch mit dem Spiel am Dienstag, sage ich jetzt einmal so, von S. Sebi 1411. Der fragt, was passiert noch im Kader von Sturm? Spielt Malic jetzt rechts durch den Abgang von Johnston? Also der geht offensichtlich aus, dass er dann am Dienstag schon nicht mehr mit dabei ist.
Ja, abwarten. Fakt ist, dass der Max Anfragen hat. Der Weg von Sturm ist es eben, oder war es immer in den letzten Jahren, dass man Spieler ausbildet, dass man junge Spieler dazu holt, dass man aber trotzdem eine richtig gute und stabile Achse hat, wo sie die jungen Spieler auch richten können. Der Weg ist dann mit Spielern noch zu besetzen. Das wird auch jetzt wieder passieren. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir jetzt schon von einem großen Umbruch sprechen müssen im Verein, weil einfach sehr, sehr viele Spieler jetzt weggegangen sind. Aber wie gesagt, Fakt ist, dass mit den Spielern, die da sind, ich sehr gerne arbeite, die Gas geben im Training, die versuchen, die Dinge umzusetzen, die nach wie vor hungrig sind, die erfolgreich sein wollen. Und wie gesagt, das haben letzte Woche in Norwegen absolut unser wahres Gesicht. Das kann einmal passieren. Wichtig ist, eine Reaktion zu zeigen. Und da bin ich mir sicher, dass das uns am Dienstag gelingen wird.
Dann vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen einander am Dienstag. Alles Gute bis dahin.
Herzlichen Dank. Liebe Grüße ins Studio.
Und er ruft dann nachher an. Ein bisschen machen wir noch 10 Minuten und dann meldet er sich, Michi Madl. Also Telefon bitte eingeschaltet.
Alles klar.
Michi, jetzt haben wir schon so viel gesprochen, die Sendung ist schon weit fortgeschritten, aber wenn Sie all diese Themen betrachten und eben auch gegen Bode dabei gewesen sind und da auch mitgelitten haben, sind Sie eigentlich froh, dass Sie jetzt für sich persönlich einmal sicher Auszeit nehmen und sagen, okay, jetzt kann ich einmal von außen, von der Metaebene auf dieses ganze Fußballgeschäft schauen?
Ja, muss ich schon sagen, wenn ich in Orte da gegenüber überhaupt mit Allergie und Schnupfen und Schlaflosigkeit. Nein, es ist einfach angenehm. Ihr wisst das alle im Fußball, du hast einfach so wenig Zeit für deine Familie. Und da hat sich einfach durch die Geburt von meiner Kleinen, haben sie da die Prioritäten ein bisschen verschoben und deswegen genieße ich jetzt die Zeit gerade unglaublich zu Hause und deswegen habe ich den Schritt da gesetzt.
Gibt es trotzdem, wenn Sie in die Zukunft blicken, sagen, ja, dieses oder jenes habe ich auf meinem Zettel, wo ich sage, das würde mich noch interessieren. Sie haben ja, wie gesagt, auch in der Karriere danach einiges erlebt, in der Akademie, bei der Austria gewesen, in Ried gewesen, mit Jürgen Säumel jetzt erlebt, wie Sie es eben als Trainerteam auch Meister zu werden. Gibt es da noch irgendwas, vielleicht auch wieder Ausland?
Ich habe keinen Karriereplan, aber du hast es schon angesprochen. Ich habe jetzt gut 3-4 Jahre Trainer, war in der Akademie tätig, bin mit Ried aus der Bundesliga abgestiegen. Und bin mit Sturm gerade Meister geworden.
Also alles
schon mittlerweile dabei in so kurzer Zeit. Und deswegen tut mir das jetzt einmal gut, wirklich wegzukommen aus dieser Bubble für einen kurzen oder mag es ja ein längerer Zeitraum sein, das werden wir dann sehen. Aber für mich als Ex-Spieler ist das Trainer sein einfach das Näherste, was zum Spieler hinkommt, diese Emotionen, dieses Teil einer Gruppe sein, ist der zweitschönste Job noch Spieler. Und deswegen wird es irgendwann wahrscheinlich wieder in den Fußball zurückgehen, aber jetzt genieße es einmal.
Ja, und als Co-Kommentator oder Experte oder wie auch immer, oder als Gast im Fernsehstudio hat man dann auch eine andere Ebene. Vielleicht kann ja auch befruchtet oder bereichernd auf eine gewisse Art und Weise sein. Weil ich die Metaebene jetzt so oft erwähnt habe, Johnny, wollen wir vielleicht, weil wir auch mit Jürgen Säumel jetzt gesprochen haben.
Jetzt bin ich gespannt.
Genau, und über die Tatsache, dass sich Sturm natürlich gut präsentieren möchte kommende Woche, aber es geht ja auch um wichtige Punkte in der 5-Jahres-Wertung noch. Generell, wenn wir das abschneiden, der 5 österreichischen Starter, die Wien Austria mittlerweile bekanntermaßen nicht mehr dabei, uns ansehen, wo steht da deiner Meinung nach auch die österreichische Bundesliga im Vergleich? Wo stehen die österreichischen Clubs?
Naja, ich glaube, das hat Marc Jankuk gestern ganz gut gesagt. Die österreichische Liga hat sich schon weiterentwickelt, nur die Ligen, die in unserem Bereich sind, haben sich vielleicht schneller weiterentwickelt als wir oder die größeren Schritte getan. Und das ist irgendwie etwas, das ein bisschen besorgniserregend ist für die nächsten Jahre, vor allem wenn man das Abschneiden der Teams sieht, wenn man auch sieht, wie viele potenzielle zukünftige Nationalteamspieler Österreichs bei diesen Teams unterwegs sind, das sind nicht viele. Also Vereine gehen einen anderen Weg, das ist okay. Es geht darum, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, aber vielleicht sollte man auch versuchen, natürlich, wenn man wirtschaftlich erfolgreich ist, kann man bessere Spieler holen und so weiter und so fort. Aber es ist irgendwie schade, dass bei Sturm fast kein Österreicher mehr spielt. Es ist schade, dass bei Rapid ganz wenige Österreicher spielen. Und die vertreten uns international. Und das ist irgendwie das, was mich ein bisschen negativ in die Zukunft blicken lässt. Normalerweise bin ich ein sehr positiver Mensch, aber das ist dann doch nicht schön zu sehen, um das ganz ehrlich anzusprechen. Aber die Frage ist halt, in welche Richtung wird sich die österreichische Liga entwickeln? Gibt es den Modus her, dass mehr jüngere Spieler zum Einsatz kommen, oder behindert das der Modus, weil jede Woche Druck auf die Vereine ist, auf die Trainer ist, die natürlich auch ihren Job behalten wollen? Und greifst du dann in einer Drucksituation auf einen Jungen zurück oder vielleicht auf einen routinierten Spieler? Greifst du auf einen 18-jährigen Österreicher zurück oder holst du dir einen 18-jährigen aus Mali, der dann ein Weiterverkaufspotenzial nach Frankreich hat, das der Österreicher nicht hat? Wo ist der Markt für den österreichischen Spieler? Für welche Märkte bilden wir aus? Für welche Märkte sollten wir ausbilden? Das sind so viele Fragen, die vielleicht zu lösen sind. Und wenn wir da halt auf die 5-Jahres-Wertung schauen, viele Punkte haben wir nicht geholt. Die Schweizer und die Schotten sitzen uns dann schon im Nacken. Und wenn wir aus den Top 15 rausfallen, ist ein Platz weniger
international. Genau, und zum Vergleich nach der Saison 23/24 war Österreich noch auf dem 13. Platz. Wobei man auch da dazu sagen muss, dass natürlich zu einem Teil vielleicht gerade zu Corona-Zeiten overperformed wurde, haben wir auch schon gesagt. Gerade Salzburg Absolut. Hat da wahnsinnig viele Punkte geholt. Aber Manuel Ortlichnetz war da viel dabei bei dem, was Johannes Brandl gesagt hat. Wo sehen Sie, kurz zusammengefasst, oder wo sehen Sie die Gründe, dass es andere Nationen, Norwegen zum Beispiel, im Moment offensichtlich besser zu machen scheinen?
Naja, ich glaube, es gibt einmal die Top 5 Ligen in Europa. Da wird die Schere wahrscheinlich noch viel weiter auseinandergehen. Großes Thema sind die TV-Verträge am Ende des Tages auch. Man merkt auch in Frankreich, da müssen die Clubs auch wahrscheinlich bis auf PSG groß abspecken. Die versuchen auch, die Spieler loszuwerden, weil sie gewisse Gehälter in der Form nicht mehr zahlen können, weil einfach auch die Einnahmen durch die TV-Verträge weniger geworden sind. Und dann gibt es so die Norweger, die Finnen, die Tschechen, die das einfach richtig, richtig gut auch machen. Die sind alle irgendwo grob auf Augenhöhe. Das zeigen auch die Ergebnisse am Ende des Tages. Wenn wir gegen Finnen spielen, dann sind alle bei uns überrascht. Wie kann das so sein, dass wir gegen Finnen knapp ausscheiden? Rapid tut es jetzt auch gerade richtig, richtig schwer, über die Hürde drüber zu kommen. Wir haben es erlebt vor kurzem gegen Tschechen. Die Norweger plötzlich schlagen Sturm Graz, den österreichischen Meister. Wie kann das nur sein? Ja, das ist einfach die Realität. Am Ende des Tages sind alle diese Nationen irgendwo auf Augenhöhe. Da sind die Spieler sehr, sehr eng. Dass einmal so ein Spiel wie jetzt Bodo Glimt gegen Sturm 5-0 ausgeht, ich glaube auch, dass er Ausreißer ist. Wobei man sagen muss, aufgrund der Performance von Bodo Glimt der letzten ein, zwei Saisonen und speziell des Frühjahrs, und das habe ich auch alles verfolgt auf Sky, das hat richtig Spaß gemacht, denen zuzuschauen, weil die einfach ein sehr, sehr lässigen Fußball spielen, die Heimstärke auf dem Kunstrasenplatz, über sehr, sehr viel auch Ballbesitz trotzdem wieder hoch anpressen. Das zeigt so auch den Trend des internationalen Fußballs. Es ist nicht nur rein diese eine Idee ist es, sondern die Mannschaften, die gut performen, die können am Ende des Tages irgendwo auch mit sehr viel Ballbesitz umgehen. Die schaffen aber auch Phasen zu schaffen, wo sie hoch anlaufen. Die schaffen wiederum auch in den Block tiefer zu stehen. Ich glaube, das zeigen einfach auch die großen Vereine gerade vor, und da müssen wir aufpassen. Die österreichische Liga, die war über die letzten Jahre sehr, sehr Red Bull geprägt. Dieses reine Anlaufen ist eine Art des Fußballs, die irgendwo auch ihre Limits hat. Und ich glaube auch, dass jetzt ja gerade viele Mannschaften auch wieder so ihre Identität suchen, auch aufgrund dessen, dass Limits aufgezeigt werden im internationalen Vergleich. Und vielleicht ist man gerade auch ein bisschen in Österreich in einer Findungsphase. Aber das Niveau, glaube ich, ist sehr, sehr ähnlich. Das ist die Wahrheit.
Vielleicht hilft es auch, dass Bodo Glimt auf Jekyll Knudsen baut auf einen Trainer schon seit Jahren.
7 Jahre schon.
Und nicht alle 12 bis 14 Monate ein neuer an der Seitenlinie steht.
Ja, und zum Abschluss, also für Salzburg heißt es ja bereits Europa League, Ligaphase, Sturm wird vermutlich auch dort landen, und Rapid und der WAC kämpfen noch darum, in der Conference League Ligaphase zu stehen. Rapid das Hinspiel verloren, der WAC gewonnen. Wie viele sind es in Summe, die dann Ligaphase spielen werden?
3.
Weil
Rapid. Bin positiv.
Okay. Aber ich wollte wissen, welcher Verein es nicht schafft.
Na, Sturm spielt.
Ja.
Europa League.
Ja, Salzburg Rapid. Auch. Rapid und
vier könnten sein.
Ach so, ja. Also sag vier. Das stimmt.
Vier.
Na,
okay.
Drei. Na, vier.
Na gut, dann haben wir diese wunderbare Sendung doch noch positiv abgeschlossen. Dann hoffen wir, dass es wirklich so kommt. Vielen Dank, Manuel Ortlich, noch einmal für die Strapazen, auch hier nach diesem Spiel herzukommen und unsere Rede Antwort zu stellen. Danke auch, Michi Madl, dass wir Sie wieder mal gesehen haben. Und wie gesagt, jetzt Jürgen Seimel bitte gerne anrufen. Und danke dir, Johannes, für deine Unterstützung, gerade was das Thema bei der Wiener Austria betrifft. Sie haben noch hoffentlich einen schönen Abend. Wir sehen uns bald wieder. Machen Sie es gut.